Janik, sag mal, würdest du dich in einen vollautonomen Tesla setzen, wenn kein Fahrer mehr dabei ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ja, würde ich schon tun, aber ich hätte doch vielleicht...
Würdest du mal die Augen zumachen?
Würde vielleicht die Augen zumachen, genau. Und würde mich vielleicht in ein anderes Land wünschen oder in eine andere Dimension oder... Nee, also ich würde dem schon vertrauen, aber man hat ja schon gehört, dass es da vielleicht auch ein paar Schwierigkeiten geben könnte.
Ja, denn ich frage natürlich nicht von ungefähr. Wir haben es ist gar nicht so lange her, dass wir über das Thema Robotaxis gesprochen haben, dabei auch angekündigt, dass Tesla seinen Service im Frühsommer starten will. Und das hat Tesla jetzt getan. Darüber wollen wir sprechen, aber vor allem auch über deutsche Konkurrenz zu Tesla, Waymo und Co. in diesem Bereich.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, Janik, ich habe es gerade angesprochen. Tesla hat seinen Robotaxi-Dienst gestartet Ende Juni, ist gerade mal eine gute Woche her, in Austin in Texas. Und dort wird Tesla jetzt mit einer Testflotte von sage und schreibe 10 bis 20 Model Y ins Rennen gehen. Warum sage ich das mit einer gewissen Ironie? Naja, vielleicht, weil man ja auch sagen muss, dass Elon Musk ja auch, was den Robotaxi-Dienst angeht, explizit mit sehr, sehr, sehr vollmundigen Ankündigungen um die Ecke kommt, während die größte Konkurrenz da natürlich schon deutlich weiter ist. Kommen wir vielleicht gleich zu. Ja, was ist jetzt erstmal der Stand der Dinge? Stand der Dinge ist, man wird eben mit dieser guten zwei Handvoll Testfahrzeugen erstmal in Austin unterwegs sein. Der Dienst richtet sich auch zunächst an ausgewählte Nutzer, denen dieser Dienst eben zu Testzwecken zur Verfügung gestellt wird. Man muss dazu jetzt sagen, dem Vernehmen nach übrigens dem Unternehmen wohlgesinnte Online-Influencer, mit denen das Ganze starten soll. Auch das...
Also eine sehr objektive Testgruppe, sag
ja,
ich mal.
Ja, wundert jetzt auch erstmal etwas weniger. Und zu Sicherheitszwecken befindet sich ein Fahrer noch auf dem Beifahrersitz. Also es ist nicht so, dass da jetzt tatsächlich ein Fahrer auf dem Fahrersitz dabei ist, der zwar bemüht ist, die Hände vom Lenkrad so wegzuhalten, aber er immer noch eingreifen könnte. Das kann man natürlich auch vom Beifahrersitz aus. Aber wie gesagt, aktuell noch ein Sicherheitsfahrer auf dem Beifahrersitz dabei. Und ich habe es gerade angekündigt und deswegen auch so ein bisschen dieser kleine ironische Unterton von mir, der mir an dieser Stelle bitte verziehen sein mag. Weil Tesla weiterhin ankündigt, ohnehin seine Fahrzeuge schon mit der Sensorik, also Elon Musk sagt ja, die Fahrzeuge, Tesla-Modelle sind ohnehin mit allem ausgestattet, was man braucht, um vollautonom unterwegs zu sein. Der Überzeugung ist er ja, auch wenn man natürlich, was die rein kamerabasierte technologische Ausrüstung angeht, ja durchaus das Ganze auch kritisieren kann. Wollen wir an dieser Stelle jetzt kein zu großes Fass aufmachen, technologisch, aber über dieses Thema LiDAR-Sensoren versus rein kamerabasierte Technik beim autonomen Fahren haben wir an anderer Stelle auch schon gesprochen, wird kritisch gesehen, aber laut Elon Musk ist jedes Fahrzeug potenziell sowieso schon so ausgestattet, dass man vollautonom unterwegs sein könnte. Deswegen behauptet oder hat Elon Musk auch das Ziel ausgerufen, ohnehin Millionen selbstfahrende Teslas auf den Straßen haben zu wollen. Mehr als 90% Marktanteil will man da schon für den Robotaxi-Dienst, fürs Robotaxi-Geschäft wittern, weil er eben, wie gesagt, der Meinung ist, wenn das alles gut läuft, dann könnte man ohnehin auf den sozusagen berühmten Knopfdruck eigentlich ein Robotaxi-Geschäft riesig groß skalieren. Aber man startet eben jetzt mit 10 bis 20 Fahrzeugen, während zum Beispiel der Marktführer, ich denke, das kann man so sagen, muss man so sagen, Waymo, ja schon mit 1500 autonomen Fahrzeugen unterwegs ist, die 250.000 Fahrten pro Woche durchführen. Also da ist man auf einem ganz anderen Level, was diese Tests und was am Ende natürlich auch Felddaten angeht. Tesla startet jetzt erstmal mit kleinsten Brötchen, aber die Ankündigungen sind natürlich schon wirklich das große Gebäck, um mal im Bild zu bleiben.
Naja, also das ist im Prinzip ja auch der richtige Weg, wenn man das Thema Robotaxi auch wirklich skalieren will, dass man diesen Weg wählt, dass man sozusagen auf die bestehende Flotte von Tesla-Fahrzeugen ja auch dann das Ganze beruhen will, lassen will, das ist ja eigentlich auch der richtige Weg, weil es geht ja jetzt darum, das Ganze mal auch wirklich aus dieser Testphase herauszubringen und das auch wirklich mal in die Skalierung zu bringen. Du hast es angesprochen, Waymo ist da jetzt schon ganz vorne mit dabei. Wir können auch nach China schauen mit Apollo, mit der Apollo-Plattform, die sind da auch schon ziemlich weit. Wenn Tesla das wirklich schafft, das wirklich in die Breite zu geben und das wirklich auf der bestehenden Flotte auch auszurollen, dann könnten da sich ganz schnell auch entspannende Geschäftsmodelle auch für die Privatleute, die einen Tesla besitzen am Ende des Tages, sozusagen entstehen, wenn ich sozusagen meinen privaten Tesla vielleicht auch, wenn ich ihn nicht nutze, dann am Ende des Tages auch für einen Robotaxi-Dienst zur Verfügung stellen könnte. Das sind ja so Gedankenspiele, die man da hat. Und wenn es dann nicht dann um eine Flotte von 500 Fahrzeugen in einer Stadt geht, sondern oder in einer Teststadt, sondern vielleicht dann wirklich um Millionen von Fahrzeugen im ganzen in den ganzen USA, dann ist das natürlich, dann ändern sich da die Marktführerrollen relativ schnell.
Das mag sein, wie du sagst. Ich glaube, das Potenzial dafür ist dann theoretisch da. Ist für mich aber immer noch ein bisschen ein theoretisches Konstrukt, einfach weil die Kritik auch an dem Autopiloten von Tesla auch gerechtfertigt ist und man natürlich auch einfach jetzt mal einschränkend sagen muss, dass natürlich eine Testflotte von 10 bis 20 Fahrzeugen in einem ausgewählten Gebiet innerhalb von Austin natürlich auch so begrenzt ist am Ende auch in dem, was da am Ende an Felddaten und an tatsächlich geleisteten Fahrkilometern am Ende auch bei rumkommt. Du hast recht. Man kann es sicherlich in hoher Geschwindigkeit skalieren, wenn das Ganze vielversprechend ist. Momentan würde ich mal sagen, liegen da auch Anspruch und Wirklichkeit schon noch ein bisschen auseinander. Ob das Ganze jetzt dann eben vielversprechend ist und auch in kurzer Zeit dann wirklich auch nochmal skaliert wird, es ist Elon Musk zuzutrauen. Momentan ist das eben der Stand der Dinge. Aber, Yannick, ich habe es auch gerade gesagt oder einleitend schon gesagt, eigentlich sollte auch das jetzt nur der Aufhänger für unser Gespräch heute sein, weil wir wollen uns nämlich auf einen ganz anderen Anbieter konzentrieren, der nämlich hier in unseren Gefilden sich anschickt, Tesla und vor allem Waymo Konkurrenz zu machen im Bereich Robotaxi, im Bereich autonomer Mobilität, autonomen Fahrdiensten. Yannick, und du hattest da einen sehr schönen Einblick gewinnen können. Erzähl uns doch mal, worum es geht.
Richtig, Pascal. Ich hatte es ja eben gesagt, die Musik spielt momentan, was das Thema Robotaxi anbelangt, in den USA. Wir haben es gehört, Waymo, Tesla und so weiter. Und natürlich auch in China mit Apollo. Aber aus Europa kommt jetzt oder kam jetzt vor kurzem da auch so ein kleines Signal, so ein kleiner Angriff. Ich habe es in meinem Artikel, den ich dazu geschrieben habe, auch so ein bisschen als Fanal im Wettrennen um die Robotaxi-Pfründe von morgen genannt. Und zwar nämlich Volkswagen und Moja. Hierzulande bekannt für ihren Ride-Pooling-Dienst, den sie momentan ja in Hamburg betreiben. Die haben angekündigt, die haben nicht nur die Serienversion des ID-Bus-ID, also des autonomen ID-Bus vorgestellt, mit dem ja momentan in Hamburg schon ordentlich getestet und probiert wird. Nein, sie haben sogar auch eine Komplettlösung für die autonome Mobilität von morgen präsentiert, eine sogenannte Turnkey-Solution. Da wollen wir gleich mal so ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Aber erstmal noch ein bisschen was zu dieser neuen Serienversion des ID-Bus AD. Der jetzt ja dann ab 2026 in Hamburg im Regelbetrieb eingesetzt werden soll, in diesem autonomen On-Demand-Ride-Pooling-Dienst von Moja. Das Ganze basiert auf dem bestehenden ID-Bus, der für den autonomen Betrieb auf Level 4 bereits ja jetzt in der Testphase ist und auch komplett umgerüstet wurde. Am Ende komplett ohne menschlichen Fahrer, wie es wir bei Waymo in den USA, in San Francisco zum Beispiel oder in Phoenix ja auch schon sehen, umgerüstet werden soll und dann für diesen Betrieb 2026, 2027 dann auch wirklich auf den Straßen Hamburgs unterwegs sein soll. Erstmal noch mit Sicherheitsfahrer, jetzt 2026 dann im Regelbetrieb und dann, wenn sich auch die Gesetzgebung in Deutschland dahingehend noch ein bisschen verändert hat, da gibt es immer noch so ein paar Dinge, die noch geklärt werden müssen, auch zum Beispiel was Haftungsfrage und so weiter anbelangt, dann auch ab 27 so der Plan auch komplett ohne Sicherheitsfahrer eben auf diesem Regelbetrieb unterwegs sein. Ja, technisch setzt VW beim ID. Buzz AD auf ein Sensor-Setup, das aus 13 Kameras, 9 LiDAR-Sensoren und 5 Radarsystemen besteht. Die liefern eine 360-Grad-Umfelderkennung in Echtzeit. Das Herzstück ist die Mobile Eye Drive-Plattform, die Sensordaten verarbeitet, hochpräzise Umgebungskarten erstellt und eben auch autonom Fahrentscheidungen trifft. Und Mobile Eye ist der Partner, den Volkswagen jetzt vor einigen Jahren gewählt hat. Am Anfang arbeitete man ja noch mit dem Startup Argo AI zusammen. Die haben sich ja ein bisschen überworfen, weil man eben auch festgestellt hat und im Laufe der Zusammenarbeit auch festgestellt hat, dass Argo AI ziemlich viel sozusagen auch noch in Handarbeit macht und viele Sensoren auch wirklich nur für den jeweiligen Use Case dann eben auch produziert. Und bei Mobileye auf der anderen Seite sieht man eben, dass die doch deutlich stärker auf Skalierung gehen und sehr viel besser darauf vorbereitet sind, so ein solches System auch wirklich in die Breite zu bringen. Und da wollen Volkswagen ja auch hin. Da sage ich gleich nochmal was zu. Ich hatte es ja eben schon angedeutet, diese Komplettlösung, da sprechen wir gleich drüber. Also wie gesagt, 2026 soll der ID. Buzz AD dann in Hamburg im Regelbetrieb diesen On-Demand-Ride-Pooling-Dienst starten. Moya ist da dann noch der Betreiber. Gleichzeitig sagt Volkswagen aber auch, Moya soll jetzt nicht da in extenso weiter ausgebaut werden, sondern erstmal nur jetzt da vor allem in Hamburg diesen Betrieb starten und das auch erstmal dann eben testen, wie das denn funktioniert. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Partnerschaft mit Uber, über die wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen haben. Da geht es auch in Los Angeles dann im gleichen Zeitrahmen los. 2026 erstmal mit Sicherheitsfahrer und dann 2027 komplett fahrerlos unterwegs. Also da ist man da jetzt ein bisschen im Gleichschritt unterwegs. Und dieses Fahrzeug wurde eben in Hamburg präsentiert mit großem Trara und Oliver Blume war auch vor Ort.
Und du auch.
Und ich auch. Ich war auch vor Ort und habe auch in der Woche davor auch die Gelegenheit gehabt, das Auto auch mal zu testen. Können wir gleich auch von mir aus nochmal drüber sprechen, wie da so mein Eindruck war.
Ja, bitte.
Was jetzt aber ehrlicherweise für mich in dem Ganzen noch viel spannender war, ist eben das, was ich eben schon angedeutet habe, ist eben diese Komplettlösung, diese Turnkey-Solution, wie es Moya jetzt nennt, also eine schlüsselfertige Komplettlösung für die autonome Mobilität. Da geht es jetzt nicht nur um den Technologieträger, also nicht nur das Fahrzeug, den ID. Buzz AD, der ja bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover produziert werden soll, sondern man liefert auch ein ganzes Ökosystem eigentlich mit. Man will selbstentwickelte Fleet Management Software unterstützt mit KI, Echtzeitüberwachung, Routenoptimierung, Wartungsplanung soll mitgeliefert werden. Man will eine sozusagen White-Label-Schnittstelle mitliefern mit einer Nutzer-App, die über die Buchung, Bezahlung, Live-Tracking, das soll alles damit integriert sein, das will man mitliefern. Datenanalyse, OTA-Update, Systemdiagnose, all das sind Funktionalitäten, die in diesem Komplettpaket mit drinstecken. Und am Ende auch das sogenannte Operational Enablement, also so eine Art Beratungsleistung, das von Moya kommt und mit dem dann andere Anbieter, andere Verkehrsbetriebe, andere Mobility-Provider sozusagen auf diese Beratungsleistung dann zugreifen können. Und das Ganze dann leichter ins eigene Ökosystem integrieren zu können und dann am Ende auch betreiben zu können. Ja, und das ist jetzt für mich super spannend, denn Moya, Volkswagen als Ganzes natürlich, will sich jetzt, wo sie es vor ein paar Jahren ja formuliert hatten, dass sie zum Mobilitätsdienstleister sich weiterentwickeln wollen, die wollen sich jetzt zum Mobilitätsbereitsteller transformieren, also nicht mehr selber das Heft des Handelns bei der Mobilität der Zukunft beim Anbieten des Services das Heft des Handelns in der Hand zu haben, sondern eben das Ganze auch bereitzustellen, also eine Art rundum sorglos Paket der autonomen Mobilität zu liefern. Und das, finde ich, ist schon ein kleiner Paradigmenwechsel, wie es jetzt Volkswagen angekündigt hat. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, genauso. Und ich stimme dir auch zu. Als ich die Meldung gehört habe, im Endeffekt, dass du mir davon erzählt hast, nachdem du vor Ort ja auch da warst, war auch genau das mein Gedanke. Das ist natürlich jetzt eigentlich an der Vorstellung, ist das eigentlich das wirklich Interessante, wenn man mal so will. Ja, und jetzt, wie gesagt, nichts gegen das Fahrzeug, technologisch, da kannst du gleich auch nochmal drauf eingehen. Ist ja auch spannend, was du zu berichten hast, wenn man den Service jetzt in der aktuellen Ausbaustufe auch wirklich mal nutzt. Mhm. Ist vielleicht auch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das gleich nochmal zu hören. Aber da steckt jetzt wirklich eigentlich die Neuerung drin. Weil es ist ja ein bisschen, muss man ja fast auch sagen, es ist ja fast ein bisschen die Rückbesinnung auf dann wieder alte Tugenden, indem ich im Prinzip eigentlich etwas zur Verfügung stelle, was ich an andere verkaufe, anstatt es selbst betreiben zu müssen. Wo ja, und das ist ja auch die in der besagten Folge vor, ja, das ist ja auch erst 5-6 Wochen her, glaube ich, dass wir über Robotaxis und Ride-Pooling, Ride-Sharing gesprochen haben, wäre ja auch nochmal klar, die haben mehr oder weniger schon fast den Strich drunter gezogen haben unter das Experiment Mobilitätsdienstleister, Autohersteller wird zum Mobilitätsdienstleister. Das haben ja viele wirklich auch vor allem im Bereich Carsharing wirklich schon hinter sich gelassen, weil eben der Betrieb oder der wirtschaftlich profitable Betrieb eines solchen Services eben nicht trivial ist, weil das viel Know-how erfordert, das vielleicht auch auf Seiten eines klassischen Automobilherstellers, Zulieferers und Co. vielleicht so auch noch nicht existiert. Und jetzt besinnt man sich aber mit den Erfahrungen, die man ja dennoch in den vergangenen Jahren gemacht hat, eigentlich auf das, was man am besten kann, nämlich sozusagen Produkte zu erstellen und zur Verfügung zu stellen für andere. Mhm. Die dann aber den entscheidenden Punkt, nämlich diesen Betrieb am Ende irgendwo wirtschaftlich darzustellen und dieses unternehmerische Risiko, was das angeht, natürlich aber auch tragen. Ja? Mhm. Und das ist schon eigentlich ein smarter Move, weil es ja irgendwo auch das Eingeständnis ist, was man, wofür man steht und was man kann und was man nicht kann. Ja, und was man auch irgendwie in den letzten Jahren auch wirklich nicht geschafft hat, wirtschaftlich darzustellen.
Ja, absolut, so ist es. Und ich habe da mit dem Verantwortlichen für das Thema autonome Mobilität bei Volkswagen, Christian Sänger, auch gesprochen, beziehungsweise wir hatten auch die Gelegenheit, im Rahmen einer Runde vor Journalisten auch über das Thema nochmal ein bisschen intensiver zu sprechen. Und er sieht sich da auch zusammen mit dem CEO von Moya, Sascha Meyer, so ein bisschen in einer Zwischenrolle, auf der einen Seite nicht reiner Autohersteller zu sein oder reiner Mobilitätsprovider zu sein, wie zum Beispiel eine Uber, sondern so ein bisschen in so einer Zwischenfunktion zu sein. Sie nennen das selber Physical AI, also das ist der sozusagen der Raum, in dem man sich dann als Player, als Moya dann auch bewegen will, dass man eben auf der einen Seite schon die Kapazitäten und das Know-how hat, wie man einen Mobilitätsdienst betreibt, auf der anderen Seite aber auch sozusagen die Wurzeln und die Rückbesinnung auch auf das, was ein Autohersteller ausmacht, nämlich die Fähigkeit zu skalieren, die Fähigkeit eine Serienfertigung von Fahrzeugen, jetzt der ID.Buzz, wie gesagt, bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover hergestellt, dass man da weiß, wie eine Daily Operations bei einem Mobilitätsanbieter wie Moya funktioniert. Und dass man eben auch, und das fand ich eben auch ganz spannend, und da will man auch so ein bisschen eben auch in Konkurrenz zu Waymo und Baidu treten, dass man nämlich sehr wohl es schaffen kann, einen ADAS-Stack aus der, sag ich mal, Ownership-Welt, aus der PKW-Welt auch zu einem Level-4-System hochentwickeln könne. So, ne? Und dass man nämlich auch auf die Daten der Fahrzeugflotte aus dem VW-Konzern zurückgreifen kann, dass man das die Sensortechnologie aus dem Privat-PKW eben auch nutzt, um dieses System auch weiterzuentwickeln und da auch einen strategischen Ressourcenvorteil zu haben und einen Expertisevorteil auch zu haben gegenüber anderen, die das vielleicht eher aus einem anderen Blickwinkel eben betrachten. Und deswegen auch ganz klar sieht man sich eben auch im Wettbewerb mit Waymo und Baidu und so weiter und auch Tesla natürlich am Ende des Tages. Also das finde ich schon eine sehr selbstbewusste Ansage und auch diese, wie gesagt, diese neue Rollenneudefinition, die man dann da sozusagen vorantreibt oder definiert, finde ich sehr, sehr interessant, weil es da wirklich für mich ein ganz klarer Change ist, den es so bei Moya jetzt, glaube ich, der bei Moya jetzt auch neu ist, ehrlich gesagt, an der Stelle.
Ja, aber Yannick, wird denn eigentlich Moya schon aber weiterhin den eigenen Service betreiben, oder?
Moya wird diesen Service weiterhin auch als unter dem Brand Moya genau weitertreiben, absolut. In Hamburg wird das ja passieren. Das soll, wie gesagt, ab 2026 losgehen. Man will da auch deutlich mehr Fahrzeuge als momentan unterwegs sind. Also deutlich mehr als 500 Fahrzeuge sollen dann auch in Hamburg unterwegs sein. Also da sagt man, das will man vorantreiben. Aber wenn man sich zum Beispiel die Kooperation mit Uber in den USA anschaut, da sollen es langfristig 10.000 Fahrzeuge sein, die in den USA unterwegs sind, mit dem Ökosystem Uber dahinter. Mhm. Da muss man sich dann vorstellen, würde ich schon sagen, das ist schon eine ganz gute Ansage, auch im Vergleich zu den anderen Playern, die da in den USA am Markt unterwegs sind. Das wird auf jeden Fall der richtige Lackmustest. Dann natürlich wahrscheinlich unter dem Namen Uber und nicht unter dem Namen Moja natürlich.
Ja, dafür ist ja eine White-Label-Lösung. Da musst du halt auch das White-Label haben.
So ist es, genau. Aber das ist, finde ich, schon mal ein sehr interessantes Projekt. Und ich glaube, da sollte man auch erstmal dahin schauen. Und Hamburg bleibt, glaube ich, erstmal so ein bisschen das Testlabor. Also da wird weiterhin probiert. Und das wird jetzt nicht die große Skalierung am Ende des Tages. Da würde ich, glaube ich, erstmal in die USA schauen, weil es eben auch aufgrund bestimmte rechtliche Aspekte da eben auch vielleicht auch ein bisschen einfacher ist als hier in Europa, wo es auch anspruchsvoller vielleicht an der einen oder anderen Stelle in den Städten ist. Also wie gesagt, ich hatte ja eins gesagt, ich hatte die Gelegenheit auch in Hamburg da mal mitzufahren mit so einem ID-Bus AD. Wie gesagt, hatte ich ja gesagt, wollte auch noch mal ein bisschen berichten, wie es so war. Also das war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung im Sinne von, dass man eigentlich gar nicht das Gefühl hatte, in einem autonomen Auto zu sitzen. Und das ist ja erstmal in erster Linie, wenn ich jetzt so überlege, dass in der Wahrnehmung von vielen ja autonomes Fahren schon immer auch ein bisschen mit Sorge und wie fühle ich mich wohl, ist es ruckelig oder ne, also wenn man nicht das Gefühl hat, dass man im autonomen Auto sitzt, dann ist es ja eigentlich ein gutes Zeichen erstmal für den Dienst. Natürlich muss man auch dazu sagen, es war immer ein Sicherheitsfahrer dabei, so wie es ja auch momentan rechtlich auch noch aussieht. Und es gab auch an der einen oder anderen Stelle, ich sag mal an den berühmten Edge Cases, müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber da gab es schon eine oder andere Stelle, wo es vielleicht so ein bisschen ruckelig war, wo vielleicht das Auto auch an der einen oder anderen Stelle, weil es sich natürlich auch sehr strikt an die Verkehrsregeln halten muss, und das ist ja in der Innenstadt von Hamburg jetzt nicht bei jedem Verkehrsteilnehmer so zu sehen, gab es sicherlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch so ein bisschen, wurde das Auto vielleicht auch eher als Hindernis wahrgenommen. Da ist natürlich die Frage, da muss natürlich noch ein bisschen Arbeit reinfließen, vor allem zu dem Punkt, dass es dann auch wirklich fahrerlos unterwegs ist. Also da ist noch ein bisschen was zu tun, würde ich jetzt mal an der Stelle so das Fazit ziehen. Aber wir haben uns in dem Auto mit dem, der CEO von Moja, Sascha Meyer, war mit dabei. Wir haben uns auch über weitergehende Themen, strategische Themen und dem Moment unterhalten und nicht jetzt über jede Fahrsituation, weil man wirklich gar nicht das Gefühl hatte, dass man da groß drauf eingehen müsste, weil es eigentlich eine relativ flüssige Fahrt war oder eine saubere Fahrt war. Und von daher ist das schon sehr weit. Aber ich denke, da ist an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen Entwicklungsarbeit zu leisten.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen, einerseits ist es das große Problem im Mischverkehr. Es gibt ja auch immer noch viele Stimmen, also eigentlich so ein bisschen ist das eigentlich die typische Antwort, wenn man so im Verlauf der letzten Jahre Experten gefragt hat, ja, wie sieht's denn mit der vollautonomen Mobilität? Wann ist Level 5? Wann kommt das? Was ist die Vision? Und vielfach wurde da natürlich auch geantwortet, im Mischverkehr wird das einfach unendlich schwierig. Mhm. Weil so wie du es gerade gesagt hast, ein Verkehrsfluss basiert auch auf der Tatsache, dass man sich an bestimmte Verkehrsregeln eben nicht hält. Mhm. Dass man nicht Strich 30 und Strich 50 fährt, sondern 55. Ja? Und dass das im Prinzip der Fluss ist. Programmiert man deswegen einem autonomen Fahrzeug, einem Roboter aber ein, sich bewusst nicht an Regeln zu halten, schwierig. Programmiert man einem Roboterauto ein, nicht in Schrittgeschwindigkeit an einem haltenden Bus vorbeizufahren, wie es irgendwie nach Verkehrsregeln der Fall sein müsste, aber niemand sonst irgendwie in richtiger Schrittgeschwindigkeit an einem Bus vorbeifährt? Das sind ja so Fragen, da fällt es dann, wie du gesagt hast, das ist dann kein falsches Verhalten, aber es fällt im Fluss auf, ja. Und das ist natürlich schon etwas, was man lösen muss, vielleicht auch etwas, wo man sich dran gewöhnen muss, vielleicht auch, ja, aber mein Gedanke zu den Edge Cases ist natürlich nur, ja, wenn du natürlich schon während der ersten Testfahrt auf irgendwie einige solcher Edge Cases triffst, dann sind die vielleicht auch nicht so Edge. Ja? Mhm. So, dann hat man schon noch mit recht grundlegenden Problemen zu tun. Es ist ja nicht immer nur der berühmte Fußball, der irgendwie zwischen den Autos auf die Straße rollt, womit irgendwie so ein Auto rechnen muss, was ja vielleicht irgendwie vielen Autofahrern in ihrem ganzen Leben niemals passiert, dass tatsächlich dir ein Kind auf die Straße läuft. Aber mein grundlegender Gedanke, und ich war nicht dabei, ist natürlich aber, naja, wenn man schon bei der ersten Testfahrt natürlich schon einige Punkte hat oder mehrere Stellen hat, von denen man davon berichtet, dass man im Prinzip auf Stellen gestoßen ist, die dann nicht mehr so flüssig laufen und wo die Entscheidungen nicht mehr so perfekt ausfallen, ja, dann sind das jetzt auch nicht so abwegige Verkehrssituationen, sondern schon etwas im klaren Straßenverkehr, was es noch zu lösen gilt, wenn das nächstes Jahr oder fortlaufend dann auch wirklich ohne Sicherheitsfahrer auf der Straße sein will.
Ja, und das ist auch noch ein anderer Aspekt, der mir dabei auch noch in den Sinn gekommen ist, ist eben das Thema Akzeptanz dieser Technologie. Also wenn du dann ein Robotaxi vor dir hast, was aber im Prinzip als Störfall oder als Hindernis im Verkehr wahrgenommen wird, dann ist natürlich auch das Thema Akzeptanz in der Bevölkerung, was solche Technologie anbelangt, natürlich auch schwierig sozusagen zu verbessern am Ende des Tages, weil das wissen wir ja alle, wenn wir regen uns gerne auch mal über andere Verkehrsteilnehmer auf.
Nein, nie.
Dann ist eben die Frage, ob dann so Robotaxis zum Hassobjekt werden am Ende, weil sie vielleicht vor einer Ampel schon sehr früh abbremsen oder wirklich ein anderes Auto mit 3 km/h überholen, weil die Fahrbahnmarkierung nicht so gut einzusehen ist. Und
dann komme ich aber gleichzeitig aber auch nicht, wenn ich mich darüber aufrege, aber auch nicht morgen auf die Idee, diesen Dienst zu nutzen, ja, weil... Ja. Und klar, das ist, ich glaube, die Sache, der Punkt Verkehrsfluss, der ist nicht nur einfach ein technologischer, da ist auch eine Frage, wie man tatsächlich mit Verkehrsfluss umgeht, wie man da im Endeffekt das Fahrzeug auch programmiert, welche Entscheidungen dann so ein Robotaxi treffen darf. Das wird schon sehr entscheidend sein.
Sicherlich durch die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar auch noch etwas menschenähnlicher werden, was die Entscheidung des Fahrzeugs anbelangt. Da wird sicherlich auch noch einiges passieren. Was ich zudem auch noch einen kleinen Randaspekt noch, was ich auch noch wichtig finde, wir saßen jetzt in dem Fahrzeug, da war ein Sicherheitsfahrer mit dabei, der sehr strikt natürlich, so wie er es auch machen soll, auch sehr gut darauf aufgepasst hat, dass er die Hände am Lenkrad gehabt, er hat wirklich die Fahrfunktion oder die Funktion des Fahrzeugs überwacht die ganze Zeit. Er war sehr aufmerksam. Aber das führt natürlich als Beifahrer auch dazu, dass du das Gefühl hast, ja, wo ist jetzt der Unterschied? Ne? Also du siehst zwar schon, dass er sozusagen die Hände nicht am Lenkrad hat und da was mit macht oder dass er das Fuß am Gaspedal hat, aber in der subjektiven Wahrnehmung ist es natürlich dann doch irgendwo schon noch ein bemanntes Fahrzeug und was nicht fahrerlos unterwegs ist. Und wirklich interessant wird es natürlich dann, sobald da vorne links der Sitz, und so ist es in der Serienversion des ID ja auch vorgesehen, dass es gibt noch einen Sitz vorne, es soll so eine Art dualen Modus geben am Ende, wo man auch noch das Fahrzeug theoretisch dann auch noch im manuellen Modus vielleicht auf einem Betriebshof oder so steuern können, wenn mal die autonomen Fahrfunktionen ausgeschaltet sind, sodass da ein Sitz noch vorne ist, aber der ist eingeklappt, der ist mit einem Überzug überdeckt, also es ist im Prinzip kein funktioneller Sitz in dem Moment, aber er ist noch da. Aber dann in der Serienversion ist da keiner mehr und dann ist das Lenkrad, bewegt sich das automatisch so, ne? Und das ist dann noch schon mal auch in der Wahrnehmung schon noch mal ein weiterer Schritt, als wenn da noch immer eine Person sitzen würde. So geht's mir zumindest, wenn ich dann in so einem Auto sitze. Also das wird auch noch mal interessant werden. Und dann muss er eben diese Edge Cases und diese Dinge, die dann vielleicht dazu führen, dass das Auto als Hindernis wahrgenommen werden, muss das Fahrzeug auch beherrschen. Das ist ganz wichtig, damit eben auch die Akzeptanz für so ein Modell auch am Ende des Tages vorhanden ist.
Aber über diesen Punkt scheint Waymo ja schon hinweg, wenn man sich tatsächlich mal so ein bisschen Videos anschaut, wie man da durch San Francisco unterwegs ist, dann steht man an diesem Punkt der technologischen Entwicklung schon nicht mehr. Also da muss man schon ganz klar und ehrlich sagen, da hat man schon immer noch die Nase vorn. Auch wenn ich ganz klar sagen muss, Volkswagen, Moja, Mobileye zutraue, da schnell aufschließen zu können.
Ja, das denke ich auch. Das wird Möglichkeiten. Nun hat man sich mit der Hamburger Innenstadt ein Testgebiet ausgesucht, was nicht anspruchsvoller hätte sein können. Das ist schon mit den ganzen Verkehrsteilnehmern, verschiedenen Verkehrsteilnehmern sehr schwierig. Das, was Waymo in Phoenix oder in San Francisco, in den Bereichen, in denen die Fahrzeuge unterwegs sind, da sagt man ja auch, dass das ein bisschen von der Verkehrssituation an einer oder anderen Stelle noch ein bisschen einfacher ist. Aber sie sind natürlich auch einfach in der Entwicklung noch deutlich weiter voraus. Also das muss man schon auch sagen. Deswegen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie das schnell schaffen, dass sie da vor allem mit dem Partner Uber in den USA da schneller in die Skalierung kommen, als viele vielleicht jetzt momentan noch annehmen, und dass am Ende dann auch die gewaltigen Profit-Pools, die da angekündigt werden, also eine Zahl, die da auch im Raum stand, ist eben, heutzutage ist das Marktvolumen von Robotaxis noch so bei 100 Millionen Euro in Europa und USA, und McKinsey sagt, 2035 könnte das schon bei 450 Milliarden Euro liegen. Also das ist ja wirklich ein gewaltiger, exponentieller Sprung. Volkswagen sieht sich da, das hat auch VW-Chef Olli Blume nochmal bei der Präsentation in Hamburg gesagt, Volkswagen will sich in dieser Spitzengruppe dieses milliardenschweren globalen Wachstumsmarkts positionieren. Und das zeigt, welche Bedeutung das ganze Thema bei Volkswagen hat. Und ich glaube, dass sie eine gute Chance haben, da auf jeden Fall aufzuschließen, ob sie jetzt sich an die Spitze setzen, das werden wir sehen. Aber sie haben auf jeden Fall eine gute Grundlage geschaffen, da aufzuschließen.
Ja, Janik, fassen wir zusammen. Du hast dir einen guten technologischen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge verschaffen können. Vielleicht aber sogar noch spannender ist eigentlich der Move im Geschäftsmodell, den Moja und VWN hier an der Stelle planen, nämlich eher sich als Bereitsteller entsprechender Lösungen im Komplettpaket zu positionieren, denn als Betreiber entsprechender Dienste auf der Straße. Das ist schon spannend und ich finde es nicht nur spannend, sondern ich finde es auch vielversprechend. Ich glaube, da kann sich Volkswagen und Moja definitiv erfolgreich positionieren und wie du es gerade gesagt hast, der Kuchen, der wird groß und ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass man da schon ein entscheidendes Stück von abhaben wird.
So sieht's aus. Ich bin gespannt, was da jetzt im nächsten Jahr dann passiert und wenn das dann wirklich im Regelbetrieb unterwegs ist in Hamburg, werden wir sicherlich wieder dabei sein und das auch testen und dann schauen wir mal, wann wir dann wirklich mal so einen ID.Buzz ohne Fahrer sehen.
Ganz genau so sieht's aus. Wir sehen uns auf jeden Fall, Janik, um da jetzt mal gleich die große Überleitung mitzunehmen. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens in der kommenden Woche wieder, wenn wir uns zu einer neuen Folge hören und sage an dieser Stelle bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.